Herzlich willkommen beim Alpha Zirkel Podcast Unternehmerporträts aus unserem Buch Familienunternehmen erfolgreich über Generationen, das demnächst im Haufe Verlag erscheint. Herzlich willkommen, lieber Philipp Heindl. Wir wollen unseren Zuhörern heute in den nächsten etwa 45 Minuten einen Einblick geben in die Unternehmerpersönlichkeit Philipp Heindl, in den Heindlschen Papierkonzern, in die Serafin Unternehmensgruppe und dein neuestes Projekt, die Sevest, und verbinden das mit deiner Einschätzung des heutigen Umfelds für Investoren, die in Unternehmen oder Private Equity Fonds investieren. Fangen wir doch etwas chronologisch an, weil nicht alle mit der Papierindustrie, dem Zeitungsmarkt und dem für euch wichtigen Gründungsstandort von Heindl, nämlich die Stadt Augsburg, vertraut sind. 6 Generationen dürften es her sein, dass die Heindlschen Papierfabriken in Augsburg gegründet wurden, bis sie dein Vater als CEO, den man durchaus als den legendären Dr. Clemens Heindl bezeichnen kann, an den großen finnischen Papierkonzern UPM Kymmene verkaufte. Was bedeutet dir, Philipp Heindl, die große unternehmerische Vergangenheit des eigenen Familienunternehmens, das deinen Familiennamen trug?
Also ich bin natürlich stolz auf das, was meine Vorfahren erreicht haben und aufgebaut haben. Das ist ja schon auch in der Region ein bisschen Industriegeschichte. Aber der bekannte Name ist jetzt was, was mir persönlich dann doch etwas weniger bedeutet. Also ich freue mich über die Möglichkeiten, die mir gegeben worden sind. Und wie gesagt, ich weiß das zu schätzen oder bin auch stolz darauf, was meine Vorfahren erreicht haben. Aber mir ist eher persönlich wichtiger, was man dann selber draus macht und was man selber aufbauen kann.
Ich komme später noch einmal auf das Thema zurück, aber es gibt so eine alte Geschichte in der Forschung, und es kommt immer wieder hoch beim Thema Nachfolge, nämlich das Vererben des Unternehmergens. Das funktioniert nämlich manchmal und manchmal funktioniert es nämlich nicht. Aus deiner Erfahrung, so wie du aufgewachsen bist, mit dem Unternehmen, mit der Familie, mit diesem Namen, lernt man in einer Unternehmerfamilie aus deiner Sicht Entrepreneurial Skills besser als in einem anderen Umfeld?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, da wäre es erstmal, ich glaube, ein abendfüllendes Thema zu diskutieren, was denn alles Unternehmer-Skills sind, die es braucht. Und natürlich habe ich einiges gesehen, was mein Vater gemacht hat, der auch Vorbild war, wie er auch unternehmerische Werte gelebt hat. Aber ob man da jetzt genetisch was mitbekommt oder automatisch was lernt, glaube ich jetzt nicht, weil auch nicht in jeder Unternehmerfamilie die Kinder automatisch Unternehmer werden, geschweige denn Unternehmer werden wollen. Also es gibt ja auch viele, die sagen, ich möchte lieber in die Naturwissenschaften gehen oder Medizin studieren oder Anwalt werden. Also ich glaube, es gibt eine gewisse Prägung durch ein Familienunternehmen im Hintergrund. Vorgegeben oder automatisch weitergeben wird da in der Regel, glaube ich, aber eher nichts.
Ja, es gibt's ja auch in der gegenteiligen Erfahrung, dass man gesehen hat, was das an schlaflosen Nächten und Risiken bedeutet und dass man das selber nicht mehr erleben möchte und sich deswegen für eine ganz andere Karriere entscheidet. Nochmal eine kleine Frage dazu. Wenn du deinen Ursprung Heindl und das jetzt mit der von dir geschaffenen Serafin vergleichen würdest, welche Gedanken gehen dir dabei durch den Kopf?
Ich glaube, ich meine, das sind zunächst mal zwei komplett unterschiedliche Unternehmen, die wenig miteinander zu tun haben. Heindl war ein Unternehmen, das von Papiermachern gegründet worden ist, und die Familie war dort auch immer im Tagesgeschäft tätig. Also haben Papier hergestellt und verkauft. Ich bei Serafin bin ja in unserem Unternehmen in der Gruppe nirgendwo im Tagesgeschäft involviert. Mein Tagesgeschäft besteht darin, die Unternehmen zu erwerben und dann gemeinsam mit meinem Team und der Geschäftsleitung weiterzuentwickeln. Ein Vorteil, den wir heute sicherlich haben, ist, dass wir breiter aufgestellt sind, also eine diversifizierte Gruppe haben und somit auch in schwierigeren konjunkturellen Phasen gibt es dann Teile, die besser laufen, während andere vielleicht größere Probleme haben. Das war in der Papierindustrie, das war ja schon ein sehr, sehr zyklisches Geschäft und es gab Jahre, wo man sehr gutes Geld verdient hat, aber es gab auch Jahre, wo es sehr eng war und man hart am Abgrund gesegelt ist. Und da würde ich sagen, ist es heute der Vorteil, dass durch die Diversifikation nicht mehr alles an einem einzigen Unternehmen hängt.
Ja, es gibt ja auch Jahre, das macht ja Familienunternehmen aus und das machst du ja heute in deiner Rolle bei Serafin auch, wenn es mal irgendwo hakt, entweder konjunkturell oder im Unternehmen, dann schießt der Unternehmer halt auch nach, was ja ein Teil der unternehmerischen Verantwortung ist, die Eigentum mit sich bringt. Wenn man sich jetzt diejenigen, die Serafin nicht kennen, die zwar vielleicht mal auf die Website geguckt haben oder dich mal irgendwo getroffen haben, aber trotzdem nochmal die Frage, was sind eure Kriterien für eine Beteiligung oder einen Unternehmenserwerb von Serafin? Und du hast vorhin schon von deinem Team gesprochen und von deiner Rolle in diesem Team. Und wer ist alles an Serafin beteiligt?
Also an Serafin beteiligt sind grundsätzlich neben mir noch meine beiden Gründungspartner, Falk Daum und Dino Kitzinger. Wobei die Serafin GmbH als Holding, da bin ich alleine Gesellschafter. Die anderen beiden Partner sind dann in den einzelnen Unternehmen, die wir erworben haben, mit beteiligt. Und darüber hinaus dann auch noch Mitarbeiter und Geschäftsführer auch teilweise von den Unternehmungen. Also es gibt da nicht ein Beteiligungsverhältnis, das über die gesamte Gruppe gleich ist, sondern das ist tatsächlich von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Aktuell haben wir 11 unterschiedliche Unternehmensteile oder Plattformen, wie man sagt, mit mehr als 1 Milliarde Umsatz, wobei das größte Unternehmen macht knapp 300 Millionen, das kleinste macht etwas mehr als 20. Also das ist auch schon sehr breit und nicht sehr einheitlich alles.
Nehmen wir mal den Fall an, ich bin ein Unternehmer, der möchte verkaufen oder möchte eine Mehrheit verkaufen und er ruft beim Philipp Heindl an. Was muss der für Voraussetzungen mitbringen, dass sich die Serafin dafür interessiert?
Also grundsätzlich schauen wir uns natürlich das Unternehmen selbst an und beurteilen, ob das ein interessantes Unternehmen ist, das auch irgendwo in 10 oder 20 Jahren noch eine Daseinsberechtigung hat, auch in Mitteleuropa die Produkte, die es herstellt, auch zu produzieren. Also wenn es so ist wie bei der Textilindustrie zum Beispiel, wo alles irgendwann nach Asien gegangen ist und wenn dieser Trend absehbar ist, dann weiß ich nicht, ob das Unternehmen per se für uns das Richtige ist. Das heißt nicht, dass wir nicht auch unsere Unternehmen dabei unterstützen, in Asien zu investieren, dort Standorte aufzubauen. Das haben wir auch schon gemacht, zum Beispiel in Indien oder in China. Und darüber hinaus überlegen wir uns auch immer, sind wir denn ein zumindest genauso guter oder vielleicht idealerweise sogar besserer neuer Eigentümer. Es kann sein, dass wir einfach es schaffen, eine Nachfolge zu regeln. Aber für uns ist auch wichtig, dass wir eine Idee entwickeln, wie wir das Unternehmen langfristig auch besser machen können, als es heute der Fall ist. Also entweder durch zusätzliches Kapital eine Wachstumsstrategie zu unterstützen, M&A-Aktivitäten zu unterstützen, gegebenenfalls auch zusätzliche personelle Ressourcen zur Verfügung stellen, um das Unternehmen eben bei der mittel- und langfristigen Entwicklung unterstützen zu können. Wenn wir das Gefühl haben, Das Unternehmen ist heute schon optimal aufgestellt und hat wenig Entwicklungspotenzial, dann sind wir eher nicht der richtige Käufer.
Also Potenziale heben, aber eben wohl offensichtlich nicht zum Zwecke, um das Unternehmen weiter zu verkaufen, also im Private Equity Stil zu sanieren, zu optimieren und dann wieder zu veräußern, weshalb die Serafin ja auch Industrieholding genannt wird und sich damit schon durch den Namen deutlich von einem Private Equity Unternehmen, das mit fremdem Geld arbeitet, abgrenzt. Wir haben vor vielen Jahren, als du zum Alpha-Zirkel gestoßen bist, haben wir ja mal was über Family Equity gemacht als Unterschied zu Private Equity. Vorher nochmal, schaust du dir bestimmte Branchen bevorzugt an oder geht es eigentlich nur um das Thema, was kann ich daraus machen, wie gut sind die Zukunftsaussichten, wie können die in den Märkten bestehen und weiter wachsen? Oder gibt es da Ausschlussbranchen? Du hast jetzt gerade mal Textilindustrie genannt, weil das für Europa eine schwierige Industrie ist. Aber habt ihr irgendeinen Fokus?
Nein, also wir haben grundsätzlich keinen Fokus. Es gibt eher Sachen, wo wir sagen, da würden wir nicht mehr investieren. Also zum Beispiel, uns wird regelmäßig auch oder wurde auch regelmäßig was in der Papierindustrie angeboten. Da sind wir eher etwas zurückhaltender. Genauso würden wir tendenziell aktuell auch nicht unbedingt in einen Automobilzulieferer investieren, der 100% abhängig ist vom Verbrennermotor und keine Möglichkeiten hat, auch in Elektromobilität weiterhin dann als Zulieferer liefern zu können.
Gehören zum Portfolio auch Startups in einer etwas fortgeschritteneren Phase, also die bereits ein Produkt am Markt haben?
Nein, das sind alles etablierte Mittelständler, hauptsächlich im produzierenden Bereich. Die meisten Unternehmen sind schon seit sehr, sehr vielen Jahren im Markt. Also wir schauen eigentlich weniger nach Venture Capital oder Wachstumsunternehmen in sehr jungen oder frühen Phasen. Das ist nicht unser Fokus. Das ist einfach das Geschäft mit anderen Mechanismen, wo wir nicht so zu Hause sind, um ehrlich zu sein.
Klassische etablierte Unternehmen und Industrieholding und Evergreen, also ein auf Dauer angelegtes Geschäftsmodell, klingt so ein bisschen nach einem neuen Familienunternehmen. Und wenn wir uns mit Familienunternehmen beschäftigen, dann arbeiten wir ja auch nicht zuletzt in dem Buch die Hauptfaktoren für Erfolg über Generationen heraus. Und da gibt es einen bekannten Satz, den die Simone Bargel-Grah, die Familiensprecherin von Henkel, mal in einem Interview, ich glaube im Handelsblatt, gesagt hat: Wir erben das Unternehmen von der vorherigen Generation in der Absicht, es besser weiterzugeben, als wir es empfangen haben, haben also so eine Art Treuhandverhältnis. Siehst du das auch so, die Serafin Unternehmensgruppe, als eine Art, lass es mich mal Reinkarnation des Heindlschen Familienunternehmen-Dynastie nennen, für die kommenden Generationen? Oder muss man sich das anders vorstellen?
Also grundsätzlich würde ich dem zustimmen, dass man das Ererbte auch idealerweise mehren und an die nächste Generation weitergeben sollte. Ob es dann das gleiche Unternehmen ist oder man verkauft und wieder in andere Aktivitäten investiert oder ein Family Office betreibt, dann sind ja sehr unterschiedliche Wege und Möglichkeiten. Und ob jetzt Serafin der erste Schritt für ein neues Familienunternehmen ist, das über mehrere Generationen hinweg gegeben wird, kann ich ehrlicherweise jetzt noch nicht beantworten. Meine Kinder sind noch in der Schule, nicht im Studium. Also da ist noch nicht klar, was die mal eines Tages machen wollen und machen werden. Und genauso wie mein Vater irgendwann die Entscheidung getroffen hat, zu verkaufen, kann das auch eine Entscheidung sein, die ich vielleicht mal irgendwann treffen werde, weil es opportun ist und man sich vielleicht entscheidet, einen anderen Weg zu gehen. Aber das ist heute noch zu früh zu sagen, wo da die Reise hingeht. Das können vielleicht meine Enkel irgendwann mal beantworten.
Naja, da ist ja noch ein bisschen hin. Nicht umsonst steht Serafin und dein unternehmerischer Erfolg im Kapitel Neuanfang als Familienunternehmen, weil in der Forschung zu Familienunternehmen galt lange der Verkauf als das finale Ende des Familienunternehmens und das glaube ich eben nicht, weil es eben andere Formen gibt, so wie du es gerade beschrieben hast, in denen das Familienunternehmen auch nach dem Verkauf fortgeführt wird, aber halt eben in einer anderen Form, aber einer ähnlichen Eigentümerstruktur. Und ob das dann der Beginn eines über Generationen gehenden Familienunternehmens ist, das wird sich zeigen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Geschäftsfelder angelegt sind und wie sie sich entwickeln. Du hast in der letzten Zeit mehrmals von dir reden gemacht, weil du von diesem Grundgedanken der Serafin Industrie Holding, also der auf Dauer angelegten Beteiligungen, in neuen Geschäftsbereichen vorgestoßen bist. Und unter anderem habt ihr die Serafin Wealth and Asset Management ins Leben gerufen. Da geht es mehr um Finanzdienstleistungen. Ich hatte neulich eine lange Unterhaltung mit einem bekannten deutschen Privatbankier und da haben wir darüber gesprochen, dass die Regularien für Banklizenzen inzwischen so kompliziert sind, dass man eigentlich Privatbanken fast nicht mehr betreiben kann und sich irgendwann mal dieses Segment in eine Art Multi-Family Office Wealth and Asset Management Welt bewegen wird. Was macht die Serafin Wealth and Asset Management und wer kann da sein Vermögen verwalten lassen oder investieren oder wie funktioniert das?
Ich meine, die grundsätzliche Idee ist, einen Vermögensverwalter aufzubauen, mit dem ich und wir selbst zufrieden sind. Weil was man leider häufig sieht, ist, dass gerade die Gebührenmodelle nicht transparent sind. Man häufig Sachen ins Portfolio gesteckt bekommt, die nicht Gütesiegel haben, sondern weil es auch zur gleichen Gruppe gehört und man dort dann über Gebührenmodelle doppelt abgerechnet wird am Ende des Tages. Und da gibt es in meinen Augen am Markt sehr wenig, was wirklich zufriedenstellend ist. Und ich bin schon ja jemand, der dann auch leichter Zugang zu solchen Sachen hat. Und die Vision ist letztendlich, was zu bauen, mit dem ich zufrieden bin und diese Dienstleistung dann auch anderen zur Verfügung zu stellen. Investieren kann man, kann theoretisch in das Wealth Management jeder. Das gibt eine App, wo es auch keinen Mindestanlagevolumen gibt, wo wir aber schon, sag ich mal, Zielkunden mit 100.000 Euro plus im Visier haben. Aber die können dann letztendlich in eine Family Office Dienstleistung investieren, zu der sie sonst vielleicht keinen Zugang hätten.
Und in welche Assetklassen gehen die dann?
Das Wealth Management ist ausschließlich in liquide Assetklassen. Also das sind letztendlich Fonds, aber jetzt nicht nur Aktien, sondern auch Rohstoffe, Dividendenpapiere etc. Man bekommt dort letztendlich, ähnlich wie im Family Office, wenn man zu einem Vermögensverwalter geht, ein liquide verwaltetes Portfolio zusammengestellt.
Ist es ein bisschen entstanden aus der Erfahrung im eigenen Family Office mit Dienstleistern? Oder ich hätte es jetzt auch nennen können, die Unzufriedenheit im eigenen Family Office mit Finanzdienstleistern?
Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es, ich meine, wir haben da welche, mit denen ist man mal zufriedener, mal weniger zufrieden. Unterm Strich würde ich jetzt nicht sagen, dass wir unzufrieden sind. Ich glaube aber, dass wir die Möglichkeit haben, es unterm Strich besser zu machen als viele andere. und das dann eben auch Vermögensgruppen anbieten zu können, die eben keinen Family Office im Hintergrund haben.
Also dann stimmt es schon so ein bisschen, was die Unterhaltung meines Privatbankiers ergeben hat. Ich muss mir das mal genauer selber anschauen. Die Expansion in neue Geschäftsfelder hat aber damit nicht aufgehört. Seit einiger Zeit beschäftigt ihr euch auch mit Civest. Das ist ein Fonds, an dem eben auch fremde Investoren sich beteiligen können. Und es sieht so ein bisschen aus, als würde das eine Art Private Equity Arm deiner Gruppe werden. Jetzt gibt's zu Private Equity und den Erfahrungen während der Pandemie und in den Jahren danach ja schon inzwischen relativ gute Analysen und auch gutes Zahlenmaterial. Als eine der Haupterfahrungen oder Fazit der meisten dieser internationalen Studien kommt das Fundraising als so schwierig wie noch nie, weil wegen der hohen Zinsen, der schlechten Wirtschaftsperformance in Core Markets, Deutschland ist da ziemlich weit vorne dran, und natürlich den großen geopolitischen Risiken unserer Zeit, ob das jetzt Ukraine, ob das Israel, ob das Verhältnis der USA zum Rest der Welt ist, ist egal, aber das sind geopolitische Risiken, die wir heute nicht abschätzen können. Ist das der Grund, warum es so schwierig ist, Fundraising zu machen, oder tut ihr euch ganz leicht im Fundraising? Und wenn ja, warum?
Also es ist tatsächlich Fundraising aktuell in der Tat eher sehr schwierig. Das ist vor allem auch im deutschsprachigen Raum gerade nicht sehr einfach, weil es dort in der Vergangenheit auch was die Returns angeht, von den Investoren schlechte Erfahrungen gab. Und ich glaube, was du sagst, gerade im Hintergrund der Zinsen ist es heute nicht ausreichend, über Financial Engineering, also eine hohe Verschuldung, dann auch gute Returns langfristig zu erzielen. Deswegen haben wir den Serafin-Ansatz, dass wir eben nicht nur über Leverage kommen, sondern die Unternehmen tatsächlich langfristig besser machen wollen. Also wir haben ein eigenes Value Creation Team mit Leuten, die wir in die Unternehmen reinschicken können, um dann die Geschäftsleitung dabei unterstützen, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Also ich glaube, man braucht, um gerade im deutschen Markt erfolgreich zu sein, auch ein eigenes Team von Spezialisten, die die Unternehmen weiterbringen können, weil man in Deutschland der Mittelstand ja über das gesamte Land verstreut ist. Und viele Mittelständler tun sich einfach schwer, Talente in ländliche Regionen zu locken. Das ist, sage ich mal, in England, Frankreich, wo sich alles um ein paar Ballungszentren herum konzentriert, einfacher. Aber da haben wir dann den Vorteil, dass die Leute ihren Lebensmittelpunkt weiterhin zum Beispiel in München haben können und dann für ein, zwei Jahre Projektbasis in die Unternehmen reingehen. Also man bekommt dann schon auch höherwertigere Mitarbeitende dazu, in diese Unternehmen zu gehen und die Entwicklung zumindest für eine Zeit auch zu unterstützen.
Eine von diesen Studien, die ich neulich gelesen habe, mir werden da ja jede Woche Dutzende zugeschickt, war eine internationale Studie, die auf Befragungen basierte. Und da war ein Satz drin über das Thema Fundraising. Yet there are some bright spots among the data. Appetite for private equity has improved slightly. Ist es etwas, was ihr auch feststellt, dass es besser wird?
Es wird langsam wieder etwas besser, weil ich glaube, der Druck von den Zinsen, also von der Zinsseite her, hat auch schon wieder etwas abgenommen. Also keiner geht, glaube ich, aktuell von steigenden Zinsen weiterhin aus. Ob und wann sie fallen, das ist wieder der Glaskugel, das kann man schwer vorhersagen. Aber ich glaube, dass Private Equity einfach für Investoren nach wie vor eine wichtige Beimischung zum Portfolio ist, weil ich trotzdem auch glaube, dass man dort mit dem richtigen Ansatz auch langfristig sehr, sehr gute Renditen erzielen kann. Deswegen glaube ich, dass das aktuell vielleicht eine etwas schwierigere Zeit ist. Aber ich meine, es gibt immer wieder schwierigere Zeiten, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit unserem Ansatz, der eben nicht nur über Financial Engineering herkommt, sondern mit eigenen Leuten, die Unternehmen tatsächlich auch besser machen können und wollen, dass das dann auf jeden Fall dazu beiträgt, dass die Renditen interessant werden, sodass es auch für Investoren dadurch spannend ist.
Das klingt alles ganz interessant. Vor ein paar Tagen habe ich auch eine Tageszeitung gelesen, die ich sonst eigentlich nicht lese, aber die zu den Großen gehört. Und die hat spöttisch eine Überschrift gewählt: Der Weltuntergang muss wohl noch etwas warten. Wir haben ja vor allen Dingen in Deutschland die Neigung dazu, konjunkturelle Schwächen und Krisen mehr aufzubauen und daraus Weltuntergangsstimmungen abzuleiten, als das andere Länder machen, also schon die gleiche Sprache sprechenden Schweizer und Österreicher lachen sich ja da krank über uns. Du hast mal zu diesem Thema Konjunkturschwankungen etwas gesagt, was mir nie aus dem Kopf gegangen ist. Du kannst dich wahrscheinlich gar nicht dran erinnern, weil es war nur so eine Art Nebensatz. Da habe ich dir bei einer Alpha-Zirkel-Podiumsdiskussion auch die Frage gestellt, wie du das Thema Konjunktur und Krisen einschätzt. Da war dann deine Antwort drauf, erstens mal sollte man es nicht übertreiben, zweitens mal muss man das längerfristig und positiv sehen und drittens, und das ist mir wirklich hängen geblieben, deine Vorfahren, wie meine zum Beispiel auch, haben einen Familienkonzern erfolgreich aufgebaut in einem Zeitalter, in dem es drei große Kriege gegeben hat, die die Welt verändert haben, zumindest was den Ersten und den Zweiten Weltkrieg angeht. Also sollte man bei den heutigen geopolitischen Unsicherheiten, ob das die Ukraine ist oder der Krieg im Nahen Osten oder andere Krisenherde, vielleicht ein bisschen entspannter damit umgehen. Wie schätzt du die Lage aber dennoch insgesamt ein und würdest du diesen Satz über den erfolgreichen Aufbau des Heinzelschen Papierunternehmens in einer der schwierigsten Zeiten der Geschichte der letzten 200 Jahre, würdest du den heute auch noch sagen oder relativieren?
Nein, ich glaube, dass die Zeiten, durch die, wie du gesagt hast, meine Vorfahren mit dem Papierunternehmen gegangen sind, deutlich schwieriger waren als das, was wir heute erleben. Gerade die von dir angesprochenen Weltkriege. Und ja, wir haben aktuell Krisen, aber ich meine, die gab es auch in meiner Jugend und Kindheit. Damals war Tschernobyl, saurer Regen, Waldsterben, was einen als Jugendlicher bewegt hat. In den 90ern gab es die Jugoslawien-Kriege, also es war ja nicht so den Irakkrieg, dass die Welt bis vor 2 oder 3 oder 5 Jahren einen Platz ohne irgendwelche Krisen und Kriege gewesen ist. Das stimmt natürlich auch, was du sagst, dass in Deutschland die Sachen häufig noch pessimistischer gesehen werden als in anderen Ländern, insbesondere die Amerikaner sind ja doch deutlich optimistischer als wir es sind, hat man immer so das Gefühl. Aber es bringt ja jetzt auch nichts zu sagen, es ist alles schlecht, deswegen buddel ich ein Loch und stecke den Kopf rein. Also, man kann nicht wegschauen, man muss...
Das macht einen zumindest nicht glücklicher und erfolgreicher.
Nein, also man muss die Herausforderungen nehmen, wie sie kommen und versuchen, was draus zu machen. Also rumjammern und zu sagen, früher war alles besser, bringt nichts. Vor allem ist das, glaube ich, was jede Generation immer wieder hört, dass früher alles besser war. Aber ich glaube nicht, dass es unterm Strich tatsächlich stimmt, wenn man sich die Themen genauer anschaut.
Ja, ich glaube, das hat mit einer großen Veränderungsresistenz der Menschen zu tun. Und sobald sie ein bisschen Angst bekommen, weil sich irgendetwas verändert, was sie gewöhnt sind, dann geraten sie etwas in Panik. Gott sei Dank sind Unternehmer da ein bisschen resistenter, weil sie können halt mit Krisen besser umgehen, weil die kennen das teilweise jeden Tag. Das bringt mich zur letzten Frage. Das sind so Fragen, die du normalerweise überhaupt nicht leiden kannst, weil du keine privaten Fragen haben möchtest. Aber lass mich es mal versuchen, so ganz privat ist die Frage nicht. Du machst im Gespräch, auch in diesem Gespräch, öffentlich auf einem Podium, in den Medien, wenn Journalisten über dich schreiben oder wenn du bei einem Charity-Event auftauchst, was du selten tust, immer den Eindruck, dass du völlig furchtlos, entschlossen, manchmal fast kalkulierend und immer sehr überlegt, als würdest du dir jeden Schritt überlegen, also fast ein bisschen so, ja, cool im positiven wie im negativen Sinn, bloß nicht zu viel zeigen. Schätze ich dich da richtig ein? Oder wie würdest du dich beschreiben wollen als Persönlichkeit? Oder was würdest du am liebsten über dich lesen, wenn ein Journalist über den Unternehmer Philipp Heindl schreibt?
Ich glaube, vieles, was du gesagt hast, stimmt schon. Also da sehe ich mich jetzt nicht komplett falsch beschrieben, weil ich glaube schon, dass, das heißt nicht, dass ich komplett furchtlos bin oder mir nicht auch Gedanken mache, was jetzt als nächstes passieren könnte. Aber ich glaube, als Unternehmer darf man eins nicht haben, das ist Angst, Entscheidungen zu treffen, weil das lebt. Man muss halt die Situation, die Herausforderungen, wie sie sind, nehmen und dann versuchen, das Beste zu machen und idealerweise ja schon kalkuliert und mit kühlen Kopf und sich nicht eben durch Ängste, sei es vorm Versagen oder vor der Zukunft, zu stark lähmen zu lassen. Das heißt natürlich nicht, dass man komplett blind gegenüber Risiken sein sollte. Man muss Risiken erkennen, sehen idealerweise, aber dann eine kalkulierte Entscheidung treffen, ob man diese Risiken eingehen möchte oder eben nicht. Aber man sollte nicht zu lange überlegen, ob man es macht, weil irgendwann ist die Zeit vorbei und dann hat man gar keine Entscheidung getroffen. Und das ist in meinen Augen den größten Fehler, den man machen kann, weil ich glaube immer noch, egal welche Entscheidung ist besser als gar keine.
Stehst du sehr früh auf?
Nein.
Naja, es gibt ja so diese Unternehmer, die halten das 6 Uhr am Schreibtisch sitzen für einen Grundpfeiler ihres Erfolges. Insofern hast du uns einen sehr sympathischen und kundigen Einblick in Unternehmertum eines ja immer noch vergleichsweise jungen Unternehmers gegeben. Dafür danke ich dir ganz herzlich. Ich bedanke mich auch für deine Loyalität und Freundschaft zum Alpha-Zirkel, den du maßgeblich mitgestaltest, immer wieder mit Ideen und Impulsen. Ich fand das ein sehr interessantes und anregendes Unternehmergespräch, das sehr viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen interessieren wird. Also ob das Unternehmer sind oder Studierende oder junge Unternehmer oder andere, die sich mit dem Thema Unternehmertum oder Familienunternehmen beschäftigen. Und deswegen, wie immer beim Alpha-Zirkel, sicherlich zahlreiche interessierte Zuhörer finden wird. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir für dein unternehmerisches Wirken den größtmöglichen Erfolg und alles Gute für deine Familie und dich. Vielen herzlichen Dank.
Jan, vielen Dank, Andreas, dir. Es war wie immer eine Freude, mit dir zu reden.
Herzlichen Dank.